Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 14. August. Aus der Übersetzung Neues Leben lesen wir aus Nehemia Kapitel 8, Vers 1 bis Kapitel 9, Vers 21. Und genau genommen fangen wir schon in dem letzten Vers des vorigen Kapitels an, weil der so mittendrin das Kapitel wechselt. Als der siebte Monat herankam und die Israeliten sich in ihren Städten niedergelassen hatten, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Esra verliest das Gesetz. Sie baten den Schriftgelehrten Esra, das Gesetzbuch des Mose zu holen, das der Herr Israel gegeben hatte. So brachte der Priester Esra am ersten Tag des siebten Monats das Gesetzbuch vor die Versammlung aller Männer und Frauen und aller Kinder, die das Gehörte verstehen konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las er auf dem Platz vor dem Wassertor den Männern, Frauen und Kindern, die es verstehen konnten, laut daraus vor. Und das ganze Volk hörte der Verlesung des Gesetzbuches aufmerksam zu. Der Schriftgelehrte Esra stand auf einer hölzernen Plattform, die eigens für diesen Zweck errichtet worden war. Zu seiner Rechten standen Matitja, Schema, Anaja, Uriah, Hilkia und Maaseja. Zu seiner Linken Pedaja, Mishael, Malkia, Haschum, Hashbadana, Sechaja und Meschulam. Das ganze Volk sah, wie Esra die Schriftrolle öffnete, denn er stand höher als das Volk. Als er sie öffnete, standen alle auf. Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete: Amen, Amen, und alle hoben die Hände zum Himmel. Dann knieten sie sich nieder und mit dem Gesicht zur Erde beteten sie den Herrn an. Daraufhin belehrten die Leviten, Jeschua, Bani, Scherebja, Jamin, Akub, Shabbetai, Hodia, Maaseja, Kelita, Asaja, Josabat, Hanan und Pelaja, das Volk über das Gesetz, während die Leute an ihrem Platz stehen blieben. Sie lasen abschnittsweise aus dem Gesetzbuch Gottes vor, erklärten die Bedeutung und halfen so dem Volk, die vorgelesenen Passagen zu verstehen. Und der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zu allen: Heute ist ein heiliger Tag für den Herrn, euren Gott. Weint also nicht und trauert auch nicht. Denn alle Menschen hatten geweint, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Nehemia fuhr fort: Geht und feiert ein Fest mit köstlichem Essen und süßen Getränken und teilt eure Speisen mit denen, die nichts vorbereitet haben. Denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten: Still, seid doch nicht traurig, denn dies ist ein heiliger Tag. Da machten sich die Leute auf den Weg zu einem großen Freudenfest, bei dem sie aßen und tranken und ihre Speisen miteinander teilten, weil sie die Worte verstanden hatten, die ihnen gesagt worden waren. Das Laubhüttenfest. Am zweiten Tag versammelten sich alle Familienoberhäupter und die Priester und Leviten bei Esra, um das Gesetz genauer zu studieren. Im Gesetz, das der Herr durch Mose gegeben hatte, fanden sie geschrieben, dass die Israeliten während des Festes im siebten Monat in Laubhütten wohnen und dies auch bekannt machen sollten. Daraufhin ließen sie in Jerusalem und in allen Städten der Israeliten ausrufen: Geht hinaus auf die Berge und holt Zweige vom Olivenbaum und vom wilden Ölbaum, Myrten- und Palmenzweige und solche von anderen Laubbäumen, um daraus Laubhütten zu bauen, wie es das Gesetz vorschreibt. Da zogen die Menschen hinaus und holten Zweige und bauten daraus Laubhütten auf den Dächern ihrer Häuser, in ihren Höfen, in den Höfen des Hauses Gottes und auf den Plätzen vor dem Wassertor und dem Ephraimtor. Die ganze Versammlung, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt war, errichtete sich Laubhütten und wohnte darin. Dies hatten die Israeliten seit der Zeit Josuas, des Sohnes von Nun, nicht mehr getan bis zu diesem Tag. Überall herrschte große Freude. An jedem Tag des Festes, vom ersten bis zum letzten, wurde aus dem Gesetzbuch Gottes vorgelesen und sie feierten sieben Tage lang. Am achten Tag schließlich hielten sie eine feierliche Versammlung, wie es das Gesetz vorschrieb. Das Volk bekennt seine Sünden. Am 24. Tag desselben Monats versammelten sich die Israeliten, in grobes Tuch gekleidet und mit Asche auf dem Kopf, und sie fasteten. Wer israelitischer Herkunft war, sonderte sich von allen Ausländern ab und bekannte seine Sünden und die Sünden seiner Vorfahren. 3 Stunden lang standen sie an ihren Plätzen und lasen im Gesetzbuch des Herrn ihres Gottes. 3 weitere Stunden lang bekannten sie ihre Sünden und beteten den Herrn, ihren Gott, an. Auf der Plattform für die Leviten standen Jeschua, Bani, Kadmiel, Shebanja, Buni, Scherebja, Bani und Kenani und riefen mit lauter Stimme den Herrn, ihren Gott, an. Dann riefen die Leviten Jeschua, Kadmiel, Bani, Hashabnea, Scherebja, Hodia, Shebanja und Petachja: Steht auf und lobt den Herrn, euren Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Gepriesen sei dein herrlicher Name. Er ist größer, als wir es mit unserem Lobpreis ausdrücken können. Du allein bist der Herr. Du hast den Himmel gemacht, das Firmament, und die Sterne, die Erde und alles, was auf ihr lebt, und das Meer und alles, was darin ist. Du hast ihnen allen das Leben geschenkt, und die himmlischen Heerscharen beten dich an. Du, Herr, bist der Gott, der sich Abram erwählt hat. Du hast ihn aus Ur in Chaldea herausgeführt und hast seinen Namen in Abraham geändert. Als er sich vor dir als treu erwiesen hatte, hast du den Bund mit ihm geschlossen, ihm und seinen Nachkommen das Land der Kanaaniter, der Hethiter, Amoriter, Perisiter, Jebusiter und Girgasiter zu geben. Und du hast getan, was du versprochen hast, denn du bleibst deinem Wort treu. Du hast das Leid unserer Vorfahren in Ägypten gesehen und ihre Schreie am Schilfmeer gehört. Zeichen und Wunder hast du am Pharao vollbracht, an seinen Dienern und an allen Bewohnern seines Landes, denn du wusstest, wie vermessen die Ägypter sie behandelten. Du hast deinen Namen bekannt gemacht, dein Ruhm hält noch heute an. Du hast das Meer vor unseren Vorfahren geteilt, wie auf trockenem Land konnten sie hindurchziehen. Ihre Verfolger hast du in die Tiefen des Meeres geworfen. Sie versanken wie Steine in den gewaltigen Fluten. Bei Tag hast du unsere Vorfahren mit einer Wolkensäule geführt und bei Nacht mit einer Feuersäule, um ihnen den Weg zu erhellen, auf dem sie gehen sollten. Du bist auf den Berg Sinai herabgekommen, hast vom Himmel aus mit ihnen gesprochen und ihnen klare Regeln, zuverlässige Weisungen und gute Vorschriften und Gebote gegeben. Du hast ihnen deinen heiligen Sabbat bekannt gemacht und ihnen durch deinen Diener Mose Gebote, Weisungen und Vorschriften gegeben. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, als sie hungrig waren, und Wasser aus dem Felsen quellen lassen, als sie Durst litten. Du hast ihnen befohlen, hinzugehen und das Land in Besitz zu nehmen, für das du deine Hand zum Schwur erhoben hast, dass du es ihnen geben willst. Doch unsere Vorfahren wurden eigenmächtig und widerspenstig. Sie wollten deine Gebote nicht befolgen. Sie weigerten sich zu gehorchen und dachten nicht mehr an deine Wunder, die du an ihnen vollbracht hattest. Stattdessen lehnten sie sich auf und wählten einen Anführer, um in die Sklaverei in Ägypten zurückzukehren. Du bist ein Gott, der vergibt, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und voll beständiger Liebe. Du hast sie nicht verlassen. Auch dann nicht, als sie sich ein gegossenes Kalb machten und sprachen: Das ist unser Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Schreckliche Lästerungen haben sie begangen. Du aber hast sie in deiner großen Barmherzigkeit nicht in der Wüste verlassen. Die Wolkensäule wich nicht von ihnen, die sie am Tag auf dem Weg geleitete, noch die Feuersäule in der Nacht, die ihnen den Weg erleuchtete, auf dem sie gehen sollten. Du hast deinen guten Geist gesandt, um sie zu unterweisen, hast ihnen dein Brot vom Himmel nicht vorenthalten und ihnen weiter Wasser geschenkt, damit sie ihren Durst löschen konnten. 40 Jahre lang hast du sie in der Wüste versorgt, und nie hat es ihnen an etwas gemangelt. Ihre Kleider verschlissen nicht und ihre Füße schwollen nicht an. Aus dem 1. Korintherbrief lesen wir Kapitel 9, die Verse 1 bis 14, aus der Übersetzung Das Buch. Das Recht der Jesusbotschafter. Natürlich erhebt sich da die Frage: Bin ich nicht ein freier Mensch? Bin ich etwa kein Sonderbeauftragter des Messias? Habe ich nicht mit eigenen Augen Jesus, unseren Herrn, gesehen? Und ist die Tatsache, dass ihr jetzt zum Messias gehört, nicht das Ergebnis meiner Arbeit? Wenn ich schon nicht der Apostel für andere bin, dann bin ich es aber auf jeden Fall für euch. Denn dass ihr ja jetzt zu Jesus, dem Herrn, gehört, ist ja eine unübersehbare Bestätigung dafür, dass ich wirklich ein Sonderbotschafter von Jesus bin. Das ist meine Verteidigung gegenüber denen, die mich verurteilen wollen. Haben wir nicht auch das Recht zu essen und zu trinken? Und haben wir nicht auch das Recht, eine Christin zu heiraten und dann auf unseren Reisen mitzunehmen, wie es auch die anderen Jesusbotschafter tun und auch die leiblichen Brüder von Jesus und auch Kephas? Oder ist es so, dass nur ich und Barnabas auf das Recht verzichten müssen, unseren Auftrag zu erfüllen, ohne selbst für unseren Lebensunterhalt arbeiten zu müssen? Doch ich frage, zieht jemals ein Soldat auf eigene Kosten in den Krieg? Und legt jemand einen Weinberg an, ohne dann auch von den Früchten zu essen? Oder gibt es jemanden, der als Hirte für eine Herde sorgt, ohne dann auch die Milch zu genießen? Ich sage das nicht nur auf der Grundlage des gesunden Menschenverstandes, sondern weil auch das Gottesgesetz das unterstreicht. Denn im Gesetzbuch des Mose steht geschrieben, du sollst einem dreschenden Ochsen das Maul nicht zubinden. Geht es Gott bei dieser Vorschrift nur um die Ochsen? Oder spricht er nicht genau genommen auch über uns? Ja, um unseretwillen steht in Gottes Buch geschrieben, dass der, der das Feld pflügt, das in der Hoffnung tut, auch etwas davon zu erhalten. Und dass derjenige, der das Korn drischt, das in derselben Erwartung tut, auch einen Anteil am Ertrag zu erhalten. Also, wenn wir euch die geistlichen Dinge weitergegeben haben, was ist es dann Besonderes, wenn wir materielle Dinge von euch erhalten? Wenn andere die Möglichkeit haben, von euch zu profitieren, sollte das dann nicht erst recht bei uns der Fall sein? Aber wir haben von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, denn es ist unser Anliegen, der guten Nachricht vom Messias keine Steine in den Weg zu legen. Wisst ihr denn nicht, dass die, die im Tempel arbeiten, auch ihre Versorgung aus dem Tempel beziehen und dass die, die ihren Dienst am Altar verrichten, auch Anteil haben an dem, was auf dem Altar geopfert wird? So hat auch Jesus, der Herr, es festgelegt, dass die, die die gute Nachricht verkündigen, sich durch diese Aufgabe ernähren können. Aus der Übersetzung Das Buch lesen wir aus Psalm 33, die Verse 12 bis 22. Glücklich zu nennen ist das Volk, dessen Gott der Herr ist, das Volk, das er sich zum Eigentum auserwählt hat. Von den Himmeln blickt der Herr herab, er sieht alle Menschen. Von seinem Thronsitz schaut er auf alle Bewohner der Erde. Er, der alle ihre Herzen gebildet hat, er achtet auf alle ihre Taten. Ein König siegt nicht durch die Größe seines Heeres. Ein Held befreit sich nicht durch seine große Kraft. Pferde können nicht zum Sieg verhelfen. Trotz ihrer großen Kraft können sie nicht retten. Ja, wirklich, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen, auf denen, die auf seine Güte hoffen. Er wird ihre Seele dem Tod entreißen und sie in der Hungersnot am Leben halten. Unsere Seele hofft auf den Herrn. Unsere Hilfe und unser Schutzschild ist er. Denn über ihn freut sich unser Herz. Ja, wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Möge deine Freundlichkeit über uns sein, da wir ja nach dir Ausschau halten. Aus der Übersetzung Neues Leben lesen wir aus Sprüche 21, die Verse 11 und 12. Ein Unerfahrener lernt nur, wenn er sieht, wie die Spötter bestraft werden. Ein Weiser lernt aus Belehrung. Der gerechte Gott weiß, was in den Häusern der Gottlosen vor sich geht. Er wird die Gottlosen ins Verderben stürzen.